zweiten Petrusbrief, Kapitel 2. Und zwar von Vers 12 bis 19.
Während wir hier unsere Bibelstunde halten, möchte ich darauf aufmerksam machen, dass wir Übersetzungen haben in anderen Sprachen und wir wollen uns daran nicht stören. Wir kommen nun heute ein Stück weiter in der Betrachtung des zweiten Petrusbriefes und sind nun in Kapitel 2 im Vers 12 angelangt und werden nun hineingeführt in das Bild derer, die den Weg des Fluches gehen. Wir haben in unserem gesamten irdischen Leben nur zwei Wege. Es ist ganz klar, wenn die Bibel Gottes Wort zwei Wege hinstellt, dass wir dann automatisch als Menschen des Widerspruchs den dritten suchen. Und so reden wir vom dritten Weg als dem goldenen Mittelweg. Diesen goldenen Mittelweg, es ist eine Erfindung des menschlichen Verstandes. Wir suchen ihn deshalb, damit wir Verbindung haben zwischen dem Weg des Verderbens und dem Weg des Siegens. Hier wird nun im Worte Gottes von den Menschen geredet, die Jesus Christus nicht im Herzen aufgenommen haben, die nicht errettet sind. Und diese bezeichnet Gottes Wort als den Weg des Fluches gehend. Und von diesen und allein von diesen wird hier geredet, damit wir das nicht verwechseln mit dem Weg des Segens. Nun, sie werden angesprochen wie unvernünftige und natürliche Tiere. Wir denken da vielleicht an die Fische, geschaffen zum Fangen und Verderben. Es ist ganz klar, dass Gott in seiner Schöpfung recht große und gewaltige Unterschiede gemacht hat. Er hat den Menschen nicht auf die Ebene des Fisches gestellt, auch nicht des Gevögels, sondern er hat den Menschen geschaffen als das Oberste, nämlich die Krone der Schöpfung. Und diesen Menschen hat er besondere Gaben gegeben, mit denen er sich auszeichnet von der übrigen Schöpfung wesenhaft. Nicht nur ein wenig oder ein klein bisschen, sondern wesenhaft. Und Gott hat diese Unterschiede gemacht, damit wir nicht der übrigen Schöpfung uns gleich machen, sondern dass wir die Stellung einnehmen als Geschöpf Gottes, als die Krone der Schöpfung, die Gott uns verwiesen hat. Nun, solche, die den Weg des Verderbens gehen, von ihnen wird gesagt, dass sie in ihrem Verhalten so sind, wie die Tiere, die Unvernünftigen, die von Natur aus dazu geschaffen sind, gefangen zu werden und dann vielleicht ins Verderben zu gehen. Es ist bedenklich und betrüblich, wenn wir den Weg der Errettung und Erlösung in Jesus haben, dass wir dennoch die Menschen in ihrer Gesamtheit und Breite wandeln sehen auf dem Weg, der ins Verderben geht. Wir wollen es umgekehrt sehen, und zwar, welch eine Macht der Lüge und Verblendung ist notwendig, um die Gesamtheit der Menschen im Verderben zu wissen, den Weg des Verderbens gehen zu müssen. Nun, dieses Gehen müssen ist ein absolutes, weil sie diesen Weg selbst erwähnen. Deshalb müssen sie ihn auch gehen, weil es ihre Wahl ist, ihn gehen zu wollen. So zwingt auch niemand, Gott zwingt den Menschen nicht, den Weg der Errettung und Erlösung zu gehen, sondern auch der Weg des Heils, ihn zu gehen, ist die Entscheidung auf der Basis und Ebene der Freiwilligkeit. Es ist notwendig, dass wir erkennen, dass wir von Natur aus durch die Lüge Satans Verlorene sind, und zwar absolut und total. Und weil wir von Natur aus absolut Verlorene sind, brauchen wir eine totale Rettung. Aus einer totalen Finsternis brauchen wir ein totales Licht. Und deshalb, wer verloren ist, ist nicht ein klein wenig verloren, sondern total. Bei Gott gibt es kein klein wenig verloren sein, sondern ein völliges. So wie auch die Rettung in Jesus nicht ein klein wenig ist. Gott hat keine Geretteten, die beinahe gerettet wären, oder solche, die ein bisschen gerettet sind, sondern Jesus Christus hat vollkommen Gerettete, allein deshalb, weil Gottes Wort bestätigt, dass es keinen dritten Weg gibt. Der natürliche Mensch wünscht einen dritten Weg, dass er die menschliche Seite, die Seite des Glaubens nimmt, benutzt, um ein wenig errettet sein von sich zu geben, aber dennoch den Weg, wie wir ihn hier sehen, des Verlorenen zu gehen. In dieser Hoffnung malt sich der natürliche Mensch ein eigenes Bild der Wegbegehung und meint, deshalb, weil er sich so vorstellt, müsse es so sein. Und genau das ist der Weg der Verlorenheit, weil wir Gottes Wort verwerfen und unseren menschlichen Verstand, der zum Verlorenen, zum total verlorenen Menschen zählt, gehen und von diesem Verstand ausrichten lassen. Denn der Verstand ist mit dem natürlichen Menschen ins Verderben gegangen. Das, was uns rettet, ist der Glaube, dass wir glauben, dass Gottes Wort Wahrheit ist und richten uns danach aus und tun das, was Gott sagt. Damit beginnt eigentlich schon die Rettung. Mit dieser Umkehr, ich will glauben, Herr. Denn die Entscheidung, verloren zu gehen, ist die Entscheidung, nicht glauben zu wollen. Kann niemand sagen, ich kann nicht glauben. Absoluter Quatsch. Wenn er glauben will, kann er glauben, auch wenn es durch einen Kampf geht. Aber er kommt zum Glauben, das sage ich. Einfach deshalb, weil Gottes Wort es bestätigt. Es liegt auch nichts im Willensbereich Gottes, Menschen verloren gehen zu lassen. Dafür hat der Jesus aus Liebe zu uns am Kreuz das herrliche Werk der Rettung vollbracht. Und wir freuen uns, die wir nun Jesus im Herzen aufgenommen haben, auch wenn unser Leben als Zeugnis und Wandel schwach ist, wenn wir Kinder Gottes sind, auch wenn es schwach ist, wir sind ganz gerettet. Hoffentlich haben wir das richtig verstanden. Gott kennt keine halben Geretteten. Wir müssen uns an die absolute Stilistik der Ausdrucksart des Neuen Testaments gewöhnen, mit all ihren Konsequenzen. Hin nach der Seite des Errettetseins und hin nach der Seite der Verlorenen. Diese, die da geschaffen sind zum Fangen und zum Verderben, lästernd über das, was sie nicht wissen. Sie lästern Gott. Sie lästern deshalb Gott, weil sie nicht an Gott glauben. Wenn sie glauben würden, würden sie wissen, dass es einen Gott gibt, aber sie wissen es deshalb nicht, weil sie nicht glauben. Nicht umgekehrt. Das ist die Problematik der Menschen, dass sie deshalb verloren gehen, weil sie nicht glauben wollen. Und weil sie nicht glauben wollen, wissen sie nicht, dass es einen lebendigen Gott gibt. Schade, greifbar nah, aber dennoch verloren. Und auch dann, wenn sie wissen, dass es einen lebendigen Gott gibt, solches errettet nicht. Sondern wir haben unsere Errettung im Blute des Lammes. Und in diesem Blute hat die eigene Gedankenvorstellung kein Stehvermögen mehr. Die wird abgewaschen durch das Blut des Lammes. Und anstelle unserer Gedanken, von denen wir dafür halten, dass sie sicherlich recht gut sind und Gott in Verlegenheit kommen könnte über die Qualität unserer Gedanken, es ist nichts mit ihnen los. Wir müssen einsehen, dass wir durch unsere eigenen Gedanken uns nicht retten können, aber Jesus Retter ist und bleibt. Solange es heute heißt. Solche, die nun lästern Dinge, die sie gar nicht wissen, sie werden in ihrem eigenen Verderben umkommen. Es sind Unwissende. Wir sollten nicht über sie stehen, sondern wir sollten sie bedauern. Allein deshalb, weil sie den Weg der Freude mit Jesus nicht kennen. Und zwar kennen sie ihn deshalb nicht, weil sie den Weg des Verderbnisses gehen. Gott macht keine faulen Kompromisse, sonst gäbe es halbe Erlösungen. Alle Verlorenen sind für immer verloren. Das ist die Problematik. Und niemand soll glauben, wenn wir hier mit unserem irdischen Leben abschließen, dass dann plötzlich alles, aber auch alles aus sei. Das stimmt nicht. Und das ist ja das, was wir durch das Wort Gottes wissen, dass es den Menschen gesetzt ist zu sterben, danach aber das Gericht. Und wir wissen, wer durch des Lammes Blut, Jesus hat am Kreuz für uns gelitten, und wer im Glauben seinen Namen anruft und seine Sünden bekennt, indem er errettet sein will, wird heil zu selbiger Stund. Das ist das Grundwort, der Grundtenor des Evangeliums, der frohen Botschaft in Jesus Christus. Wir freuen uns, dass wir selbst bezeugen können, was Jesus an unseren Herzen getan hat, durch Vergebung unserer Sünden. Nur eins, nur vor einem warne ich anhaltend. Das habe ich schon immer wieder gesagt, auch in den einzelnen Seelsorgen. Wenn wir den Weg mit Jesus gehen, dann ganz. Möchte uns der Herr bewahren, einen halben Weg zu gehen oder 90%. Ganz mit Jesus, darin liegt der Segen Gottes, darin liegt die Bewahrung vor der Sünde, darin liegt der Sieg und die herrliche Gemeinschaft in der Liebe des Christus. Nicht irgendwann, sondern jetzt schon. Wer nicht in Jesus ist, all solche kommen in ihrem eigenen Wesen um. Nun heißt es in Vers 13, indem sie den Lohn der Ungerechtigkeit, Ungerechtigkeit ist Sünde, es ist der Sold der Sünde oder der Lohn der Sünde, es ist der Tod, indem sie, so sagt Gottes Wort hier, den Lohn der Sünde empfangen, welche. Und jetzt wird die menschliche Seite gezeigt, welche in ihrem Äußeren eine eintägige Schwelgerei, ich weiß nicht, ob Luther in Altdeutsch Sauferei nennt, Wollust, Wohlleben, eine eintägige Schwelgerei für Vergnügen achten. Flecken und Schandflecke, die in ihrem eigenen Betrügereien schwelgen und Festessen mit euch halten. Es ist interessant, dass ihre Ehre in ihrer Schande ist. Und das lieben sie. Deshalb lieben sie die Schande, alles das, was schändlich ist vor Gott. Weil sie Kinder des Zornes sind, Kinder des Verderbens, deshalb lieben sie das Schändliche. Es sind Menschen des Verderbens. Wir sollen ihnen nicht nacheifern, aber sie lieben dann gern mit solchen, die errettet sind, Gemeinschaft zu haben. Sie suchen sie, weil sie wissen, sie sind verloren, möchten aber Gemeinschaft haben mit solchen, die an Jesus glauben, damit sie fromm erscheinen. Das sind die, die den goldenen Mittelweg suchen. Auf der einen Seite den Weg des Verderbens, auf der anderen Seite versuchen sie, religiös zu sein. Die werden aber deshalb nicht religiös. Auch wenn sie mit solchen, die Christen sind, Gemeinschaft pflegen sollten. Denn die Gemeinschaft mit Christen rettet nicht, sondern Gemeinschaft mit Jesus Christus, bei dem der Herr Jesus in unseren Herzen Aufnahme findet. Und zwar total, absolut. In ihrem Wesenszug der Sünde und Gebundenheit haben sie Augen voll Ehebruch. Und von der Sünde können sie nicht ablassen. Das ist das Herrliche an den Kindern Gottes, wer zu Jesus Christus kommt und die Vergebung in Jesus empfängt und die Freude in Jesus in unseren Herzen einzieht. Das ist ja das Schönste, was es gibt. Das ist das Herrlichste, was wir uns überhaupt vorstellen können, wenn Jesus Christus unsere Sünden vergibt und Licht und Freude von Gott in unseren Herzen hier schon einzieht. Das ist ein Erlebnis, das ist einmalig. Ich glaube, dass Gott dieses Erlebnis deshalb so gewaltig gemacht hat, damit wir in unserer ganzen Jesus-Nachfolge geradezu darin und davon zehren können. Nicht wahr? Wir werden uns immer wieder erinnern, wie herrlich das war, als wir zu Jesus kamen und die Last unserer Sünde los wurden und nun Vergebung empfingen. Menschen, die diese Lastbefreiung nicht erlebt haben, besitzen diese Last noch, ganz klar. Nur die sind sie los, die das erlebt haben, wenn sie zu Jesus kommen, wie sie frei werden von der Last der Sünde und die Last abgelöst wird durch Friede und Freude, durch das Bewusstsein, Jesus hat mich lieb. Der lebendige Gott ist in mein Herz eingezogen. Ich habe Gemeinschaft mit Jesus in mir selbst. Das müssen wir erlebt haben. Wenn wir das nicht erlebt haben, sind wir verloren. Solche, die der Verdammnis entgegengehen, und das wäre schade, wo wir auf der einen Seite, ohne dass wir erst eine Million auf den Tisch legen müssen, um Errettung zu finden, doch verloren gingen. Wo doch Christus alles für uns getan hat, er hat sich hingegeben als das Lösegeld, er hat uns abgelöst von der Bindung zur Sünde. Solche, die nun zu Jesus gekommen sind, sind nicht mehr unterlegen dem Gesetz der Sünde. Nicht, dass die Kinder Gottes sündlos wären. Die sündigen schon noch, das möchte ich hier ganz öffentlich erklären. Aber in einem unterscheiden sie sich. Sie unterliegen nicht mehr dem Gesetz der Sünde, dass sie gesetzesmäßig sündigen müssen, wie wir hier lesen, dass sie Augen voll Ehebruchs haben und von der Sünde nicht ablassen. Und sie gehen dann so weit, weil sie verloren sind, dann locken sie noch andere an. Sie perfekt zu machen im Verlorensein, das heißt, sie abzuhalten von der von Gott gegebenen Gnade. Wir sehen gleich, wie es in uns aussieht. Ob, wenn wir selbst solche sind, die das Erlebnis mit Jesus haben, wir sind errettet, dann gerettet sein, gibt nun Rettersinn, dann werden wir durch unser Verhalten versuchen, Menschen zu Jesus zu bringen, die dann auch errettet werden. Nicht wahr? Die hier haben einen anderen Sinn, weil sie einen anderen Herrn dienen und sie haben eine andere Zielsetzung. Sie locken dann andere an, die noch schwach sind, um sie mit ins Verderben zu ziehen, indem sie sich schon selbst drin bewegen. Und zwar total. Sie ziehen unbefestigte Seelen anlockend an, die ein Herz haben, und jetzt finden wir Dinge, Habsucht. Es ist das Grundübel des Menschen der Sünde, des Verlorenen, Habsucht. Solche, die nicht errettet sind, haben auch einen Vater. Es ist der Vater der Teufel für sie. Ihr Vater ist ein Habsüchtiger. Er wollte etwas haben, was ihm nicht gehörte. Er wollte sich über Gott erheben. So lesen wir das in Jesaja 14, ab Vers 12. Er wollte sich gleich machen dem Höchsten. Ja, wir lesen, er wollte sich über Gott erheben. Das war eine Erhebung über Gott, sich dem Lebendigen gleich zu machen. Es war perfekte Habsucht. Perfekte Habsucht in diesem Vater. Wenn also in Menschen Habsucht gefunden wird, ist es nicht anders, als dass durch den Erzeuger, dem Vater der Lüge, Habsucht an dem Menschen weitergereicht worden ist. Es ist eine furchtbare Tatsache, dass die Menschen alle in Habsucht gefunden werden. Geübt. In Habsucht geübt. Interessant, dass wir die Übung hier wieder haben. Wie wir auch in Hebräer haben, der Gewohnheit geübte Sinne zu besitzen, zu unterscheiden, das Gute sowohl als das Böse. Ein rechtes, gottgemäßes Unterscheidungsvermögen zu haben durch Übung, so haben wir hier eine Übung in Habsucht. Nun, wer sich in der Habsucht übt, wird Meister der Habsucht, das ist ganz klar. Wenn wir in die Lehre eintreten, in unserem Berufsleben, dann lernen wir, bis wir einen bestimmten Stand erreicht haben. Wir legen vielleicht eine Prüfung ab oder eine Zwischenprüfung. Und dann heißt es, das ist jetzt, das ist ein Geselle hier, der kann schon was. Der hat ausgelernt. Der lernt natürlich immer noch, aber ein bestimmtes, in einem bestimmten Grundsatz hat er ausgelernt. Er ist aus dem Zustand der Grundlehre herausgetreten und durch Übung ist er das geworden, nicht wahr? So sollen die Kinder des Lichts sich üben, dem Herrn Jesus ähnlich zu werden in allem. Das bedarf der Übung, Geschwister. Das fällt niemandem so ohne weiteres zu. Wir werden dem Herrn Jesus ähnlicher, wenn wir ihn zum Vorbild nehmen in allem und uns nun ausstrecken nach ihm, um ihm ähnlicher zu leben. Aber in allem untersuchen wir Gottes Wort, anfangend von den Propheten, hauptsächlich in Jesaja, was der Herr Jesus machte. Er machte sein Angesicht wie einen Kieselstein. Er antwortete nicht. Er wurde stille, als er zur Schlachtbank geführt wird. Wir haben als Menschen oft einen losen Mund, obwohl wir gar nicht zur Schlachtbank geführt werden. Jesus, der Sündlose, wurde zur Schlachtbank geführt und war stille, lernen wir von ihm, dieses stille Sein in ihm. Nur so kann Jesus, der Herrliche, zu uns reden, wenn wir vor ihm, vor dem lebendigen Gott, stille werden, damit er reden kann und wir hören, wir sind die Hörenden diesem lebendigen Gott gegenüber, der sein Wort hat erschallen lassen, das ausgegangen ist über die ganze Erde. Es ist Gnade, wenn wir sein Wort hören und wenn wir es vernehmen und wenn wir bereit werden, sein Wort in unsere Herzen einzulassen. Solche hier, die den Weg der Verlorenheit gehen, sind geübt in der Habsucht. Sie üben sich darin und haben es dann zum Meistertitel gebracht. Solche sind Gezeichnete des Gerichts Gottes. Kinder des Fluches werden sie genannt. Es sind solche, die den Weg des Fluches gehen. Kinder des Fluches. Sie sind Kinder des Vaters der Lüge, Vaters des Verderbers. Solche von ihnen wird nun gesagt, dass sie den geraden Weg oder den schmalen Weg verlassen haben. Wir müssen nicht unbedingt errettet sein, wenn wir auf dem Weg des Glaubens gehen. Wir müssen aufpassen. Wir dürfen uns nicht einbilden, wenn wir heute Abend hier zusammengekommen sind. Damit gehen wir sicherlich den Weg, den der Herr Jesus haben will. Weil wir unter sein Wort gehen. Nicht, weil wir hierher kommen, sondern weil wir unter sein Wort gehen. Gemeinschaft der Kinder des Lichts suchen, sind die Kinder des Herrn. Des Herrn des Lichts. Aber das errettet niemand. Nicht, dass sich jemand einbildet, weil er heute Abend hier Gottes Wort gehört hat, wäre er gerettet. Das stimmt nicht. Nicht das Hingehen zum Hören seines Wortes rettet uns, sondern das Hingehen zu Jesus. Und wenn wir zu ihm kommen, da bleibt an uns nichts mehr trocken und nichts mehr heil. Da werden wir offenbar. Wenn wir offenbar werden in seinem Licht, und Jesus ist Licht, dann wird das, was Finsternis ist, an uns im Lichte Gottes geschaut. Und dann gibt's nur noch eins, wir müssen es bekennen vor dem lebendigen Gott, damit das Wort des Herrn erfüllt wird, dass da spricht, so wie wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Unser Gott ist treu und gerecht, weil er in seinem Wort hinterlassen hat. Wenn wir die Sünden bekennen, will er uns vergeben, und zwar nicht halb. Bei Gott gibt's keine Halbheiten, die gibt's nur bei uns. Nicht dreiviertel, nicht 90%, sondern ganz. Aber eine Bedingung knüpft Gott an die Vergebung, dass wir wirklich aufrichtigen Herzens in tiefer Buße und Beugung unsere Sünden vor ihm bekennen. Nicht halb. Ganz. Alles, was der Geist Gottes uns dann aufs Herz legt, es bekennen zu sollen, da bleibt da nichts mehr offen. Alles, was der Geist Gottes uns dann in jenem Augenblicken in Erinnerung bringt, Und wir müssen danach helfen und sagen, Herr Jesus, ich will jetzt alles loswerden, ich will jetzt alles bekennen. Ich bin ein Geknechteter der Sünde. Dein Wort sagt, dass du der Herr des Lebens und des Lichts frei machst. Jesus macht frei. Hast du schon erlebt, wie Jesus frei macht? Wenn nicht, bist du ein Geknechteter der Sünde und gehst den Weg des Verderbens. Jesus macht frei. In ihm ist Freiheit. In ihm ist Ja. In Jesus ist das Ja, das vollkommene Ja und Amen. Weil sie den Weg verlassen haben, weil sie durch den Glauben Jesus finden konnten, diesen Weg, sie sind also irgendwie mit dem Wort Gottes in Berührung gekommen. Sie haben von diesem Weg gewusst, gehört, vielleicht sind sie nach der äußeren Form, so wie wir das auch unter dem christlichen Abendland an vielen Stellen haben, dass man die äußere Form liebt, das sind solche. Die lieben die äußere Form, christlich genannt zu werden. Aber in ihren Herzen stimmt's nicht von hinten bis vorn. Gar nichts stimmt, weil Jesus nicht drin ist. Wie freuen wir uns, dass wir mit unseren Sünden zu Jesus gekommen sind, weil wir wissen, dass wir nur so und allein so Vergebung haben in seinem Blut, weil Christus Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes für dich und für mich. Jesus ist ein persönlicher Heiland. Er zieht nicht global in die Herzen eines Volkes ein, ob es die Engländer oder die Deutschen oder die Franzosen sind, gar nichts dann. Jesus Christus zieht und will ganz persönlich in unsere Herzen einziehen, weil er ganz persönlich für dich und für mich am Kreuz von Golgatha gehangen hat. Dort hat er überwunden, aber alles, was wir an Schaden verursacht haben. Die Frage ist, ob wir bereit sind, Jesus in unseren Herzen aufzunehmen. Ja zu sagen zu seinem Angebot, zum Angebot der Errettung in Jesus. Du weißt nicht, ob du das Angebot seiner Liebe noch einmal hörst. Du weißt das nicht. Heute hast du die Gnade, das Wort vom Kreuz zu hören, das dir zur Rettung werden soll. Nicht allein hier, sondern bis in die Wohnungen, droben beim Vater im Himmel. Das muss man wissen, wer das nicht weiß, ist ein Verlorener. Jesus will retten und allein in ihm offenbart der Vater seine göttliche Liebe. Du musst dich lieben lassen von Jesus, aber er liebt uns nicht, wenn wir mit dem ganzen Sündenschmutz kommen, wo er doch alles für uns am Kreuz vollbracht hat, um nun das zu sühnen und das gesühnt zu haben, was wir verschuldet. Sie sind abgeirrt. Sie haben einen anderen Weg erkannt. Die Bibel sagt den Weg Balaams. Den Weg Balaam, wer war denn der Balaam? Das muss ein komischer Kerl gewesen sein, sonst stände er nicht da drin. Es ist der Weg des Verderbens, den dieser Balaam gegangen ist. Wir wollen diesen Weg Balaams ein ganz klein wenig besehen, damit wir wissen, was hier gemeint ist. Er ist der Sohn Busors. Von ihm wird gesagt, dass er den Lohn der Ungerechtigkeit liebte. Wir hatten schon einmal diese Ausdrucksart. Bitte lesen wir noch einmal in Vers 13, in dem sie, diese Verlorenen, den Weg, den Lohn der Ungerechtigkeit nicht lieben, sondern empfangen. Das sind die Verlorenen. Sie empfangen den Lohn der Ungerechtigkeit. Von diesem Balaam wird gesagt, Lohn der Ungerechtigkeit liebte. Eine eigentümliche Redewendung. Weißt du, das, was du liebst, das empfängst du. Wenn du die Welt mit ihren Sünden liebst, du empfängst den Lohn dieser Ungerechtigkeit. Und wenn du Jesus liebst, von deinem ganzen Herzen und mit deinen ganzen Sinnen, dann wirst du den Lohn des himmlischen Vaters erleben und ererben, der dich liebt, weil du ihn liebst. Bei den Kindern des Fluches, sie lieben die Welt und damit das Verderben. Und weil sie das Verderben lieben, lieben sie den Verderber. Und sein Teil ist in dem See, sagt Gottes Wort, der mit Feuer und Schwefel brennt. Es ist ihr Teil und ihr Lohn. Es ist der Tod. Nun, wir haben eine Mitteilung in Josua 13, da wird in dem Vers 22 gesagt, dass dieser Balaam, er wird dort Bileam genannt. Beachten wir bitte, Balaam ist der Ausdruck im Griechischen, während Bileam hebräisch ist. Wir kommen dann gleich noch drauf. Balaam oder Bileam war ein Wahrsager. Und nebenbei hat er einen Titel, er wird Prophet des Höchsten genannt. Er hat also zwei Herren. Zwei Herren. So interessant. Er diente zwei Herren, obwohl Gottes Wort sagt und bezeugt, niemand kann zwei Herren dienen. Wem dienst du denn? Wem dienst du? Dienst du in allen deinen Entscheidungen Jesus? Oder seinem Gegenspieler, dem Satan? Es gibt keinen Mittelweg. Es gibt keinen goldenen oder dritten Weg. Du kannst nicht sagen, du liebst Jesus, wenn du den Weg des Verderbens gehst. Du kannst Jesus nicht lieben, wenn du den Weg gehst, die den Weg des Fluches einhergehen. Wir haben diesen Balaam erwähnt in 4. Mose 22. 4. Mose 22, da wird uns einiges dazu gesagt. Und zwar, in Vers 7 heißt es, und die Ältesten von Moab und die Ältesten von Midian zogen hin, mit dem Wahrsagerlohn in ihrer Hand, so kamen sie zu diesen Propheten Gottes. Sie hatten einen Wahrsagerlohn. Und als sie kamen, da fordert der Bileam sie auf, am Ende von Vers 8, die Fürsten von Moab blieben bei Bileam. Und sie haben einen Auftrag, Vers 12, da sagt Gott, dass er nicht mit ihnen gehen soll, nämlich weil die Fürsten von Moab und von Midian wollten, dass er, der Prophet des Höchsten, der gleichzeitig einem anderen Herrn diente, weil er ein Wahrsager war, er sollte das Volk Israel verfluchen. Was sagt in seinem Wort, wer dich verflucht, den werde ich verfluchen, spricht der Herr. Wer dich segnet, den werde ich segnen. Wir freuen uns, dass wir solche sind, die durch Jesus gesegnet sind. Das kann uns niemand mehr wegnehmen. Und sie sagen in Vers 15, dass Balak noch einmal solche sendet, weil er nicht darauf eingeht, geehrter als jene. Und in Vers 17 heißt es, denn sehr hoch will ich dich ehren, sagt der Balak, der Fürst Midian. Ich will dich, Bileam, ehren. Wie schön das gewesen wäre, wenn er es hingeschickt hätte, sagt, behalt deine Ehre. Es genügt, dass ich in den Augen Gottes geehrt bin, nicht in der Welt. Wer die Ehre dieser Welt sucht, verwirft den Herrn der Herrlichkeit. Ist ganz klar. Der sagt am Ende von Vers 17, so komm doch und verwünsche mir dieses Volk. Und als sie kommen, die Zweiten, Vers 19, sagt er zu ihnen, bleibet doch hier, auch ihr, diese Nacht. Das ist der Weg, und wir lesen dann in Kapitel 23. Er konnte sie nicht verfluchen. Und er muss einen gewaltigen Ausspruch in Vers 23 aussagen, denn da ist keine Zauberei wie der Jakob und keine Wahrsagerei wie der Israel. Und wir kommen in Kapitel 24 und da kommt das treffende Wort in Vers 1. So ging er nicht wie die anderen Male auf Wahrsagerei aus. Die ganze übrige Zeit, obwohl er Prophet Gottes war, ging er auf Wahrsagerei aus. Furchtbar. Und deshalb lesen wir in Josua, Kapitel 13, Vers 22, wie wir eingangs gesagt hatten, dass er umkam. Der Wahrsager kam um mit den erschlagenen Midian. Der Jesus will uns warnen anhand des Bildes. Bilian heißt auf Hebräisch Volksverderber. Und das will uns einiges sagen. Und wir haben in Offenbarung 2, Vers 14 von dieser Situation geredet, 2,14. Da heißt es, hier redet der Herr zu Pergamus, der Gemeinde zu Pergamus, Vers 14, aber ich habe ein weniges wider dich, dass du solche dort hast, welche die Lehre Balaams festhalten, der dem Balak lehrte, ein Ärgernis vor die Söhne Israels zu legen, Götzenopfer zu essen und Hurerei zu treiben. Hier handelt es sich um geistliche Hurerei, weil sie einen anderen Gott dienten, und wir sehen schon, er hatte zwei Herren, denen er dient. Zwei Herren. Es ist einfach notwendig, wenn wir in der Nachfolge Jesu stehen wollen und das Errettetsein in Jesus besitzen möchten, dass wir ganz klar den Weg der Segnungen Gottes gehen müssen. Dieser Balaam, von ihm wird gesagt, er liebte den Lohn der Ungerechtigkeit, und wer die Dinge schon lieb hat in seinem Herzen, kommt um wie der Balaam. Er kam um mit den Gottlosen, weil er das Wort des Herrn verwarf, weil er in seinem Herzen den Wahrsagelohn, der so groß war, lieb hatte. Er wurde getrieben von beiden. Lässt du dich auch treiben von beiden? Was treibt dich eigentlich? Das Neue Testament redet von denen, die getrieben werden. Lässt du dich treiben? Von welchem Geist lässt du dich treiben? Etwa vom Geist Gottes? Dann wirst du nicht den Weg des Verderbens gehen. Ganz gewiss nicht. Denn in Jesus ist vollkommene Rettung. Absolut. Wir lesen dann, dass er die Zurechtweisung seiner eigenen Verkehrtheit empfing. Ein sprachloses Lasttier mit Menschenstimme redend wehrte der Torheit des Propheten. Hier wird er wieder Prophet genannt. Diese sind Brunnen ohne Wasser. Was nützt mich der beste Brunnen, wenn er kein Wasser hat? Ist doch ganz klar. Wenn ich eine schöne Villa habe und mein Herz begehrt hineinzuziehen, ist kein Dach drauf, wird mir es wahrscheinlich schlecht bekommen. Ungefähr so wie an einem Brunnen, der kein Wasser hat. Man könnte auch zu dir sagen, schau mal das herrliche Bild an. Wunderbarer Rahmen, ist nichts drin. Kannst du auch hinschauen, natürlich, siehst natürlich nichts, was dein Auge in irgendeiner Form bewegt. Du siehst nur den Rahmen. So etwa ist es auch hier. Der Jesus will an uns Inhalt sehen. Und wir sind nur dann Inhalt, wenn wir gefüllt sind von dem Lebenswasser Jesus, das er uns gibt. Sonst sind wir ein leerer Rahmen. Ich weiß nicht, ob du schon mal einen leeren Rahmen an die Wand gehängt hast. Nebel vom Sturmwind getrieben. welche das Dunkel der Finsternis aufbewahrt ist in Ewigkeit. Also nicht nur hier auf dieser Erde, sondern die Zeichen des Gerichts, der Dunkelheit für die Ewigkeit. Schade. Der Balaam wird hier als ein Vorlauf gezeigt für solche, die den gleichen Weg gehen und Jesus nicht lieb haben. Er hätte können anders entscheiden. Stolze Worte der Eitelkeit aussprechend locken sie mit fleischlichen Lüsten durch Ausschweifung diejenigen an, welche eben entflohen sind, denen, die im Irrtum wandeln. Also solche, die den Weg der Verlogenheit gehen, befinden sich von Gott her im gewaltigen Irrtum, im Irrtum, dass sie nicht unterscheiden können, was errettet sein und verloren sein ist. Interessant ist, dass Gottes Wort sagt, dass solche, die den Weg des Verderbnisses gehen, auf dem breiten Weg sind und viele gehen auf ihn. Und solche, die den Weg des Lebens gehen, von diesem Weg ist gesagt, dass er schmal ist und nur wenige darauf sind. Also dort, wo Errettung ist, ist niemals die Masse. Das müssen wir uns gut merken. Dort, wo die ganze Masse ist, dort ist niemals der Weg des Lebens. Sie versprechen ihnen Freiheit, Vers 19, während sie selbst Sklaven des Verderbens sind, denn von wem jemand überwältigt ist, diesem ist er auch als Sklave unterworfen. Bitte beachten wir jetzt den letzten heute zum Thema stehenden Satz. Es gibt kein Sklaventum, außer der beiden Arten, die wir heute hatten, auf den beiden Wegen. Entweder Sklave der Finsternis und des Verderbens und damit der Sünde, oder Sklaven Jesu Christi, die die herrliche Freiheit vor sich haben und damit Kinder des Lichts sind. Wir schlagen ganz kurz Neues Testament auf, Johannes 8, Vers 34. In Johannes 8, Vers 34 wird uns etwas über diese beiden Dinge gesagt. Johannes 8, Vers 34. Ein Sklave ist ein Knecht. Jesus antwortete ihnen, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Knecht. Wer die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Wir haben ein anderes Wort in Römer 6, Vers 16. Das ist noch prägnanter. Römer 6, bekannte Kapitel 6, Vers 16. Da heißt es, wisset ihr nicht, dass wenn ihr euch darstellt als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorchet, entweder der Sünde zum Tode oder des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Da haben wir die beiden lieb. Sklaven sind oder so. Entweder Sklaven der Sünde und damit des Todes oder Sklaven Jesu Christi und damit zur Rechtfertigung oder zur Gerechtigkeit Gottes. Für uns ist die Frage, weil für uns auch die Entscheidung offen steht, ob wir uns entscheiden für die Freiheit in Jesus, für die Freiheit in Christus, oder ob wir uns entscheiden für die Verdammnis, die dann unsere Entscheidung beinhaltet. Wir haben es gehört, aber wir wollten es nicht. Oder wir haben es gehört und haben das Evangelium aufgenommen. Das Evangelium unseres Herrn Jesus Christus, der uns aus der Sklaverei der Sünde in seinen Dienst genommen hat und damit ins Licht und in die Unverweslichkeit gebracht.